Medienmarken Inside, ein Podcast von Martin Busch und Brandmeier Markenberatung. Heute Laura Lena Förster, stellvertretende Chefredakteurin des Stern.
Wir müssen sehr, sehr genau hinspüren, schauen, welche Themen werden denn diskutiert und wirklich auch alle Kanäle als Seismograph nutzen, um herauszufinden, was brennt denn Menschen in Deutschland oder global unter die Nägel.
Spiegel und Stern, das waren früher die beiden politischen Wochenzeitschriften in Deutschland, Print-Ikonen. Die erste Ausgabe des Stern erschien 1948. Gründer Henry Nann war von 1949 bis 1980 Chefredakteur. Im kollektiven Gedächtnis geblieben ist eine Titelschlagzeile aus dem Jahr 1971. Wir haben abgetrieben. Auch ein Interview mit Romy Schneider, das kürzlich nochmal Gegenstand eines Films war, zählt sicher zu den herausragenden Leistungen. 1983 gab es dann einen Image-Dämpfer, die gefälschten Hitler-Tagebücher. By the way, ein großartiger Spielfilm, der ja nur dadurch existiert. Stonk mit Götz George und Uwe Ochsenknecht. 1995, der Stern hatte eine Auflage von 1,25 Millionen Exemplaren, entschied sich Gruner und Jahr in weiser Voraussicht für die digitale Experimentierwiese World Wide Web. Stern.de gibt es also schon seit 30 Jahren. Seit 2023 ist Gregor Peter Schmitz als Chefredakteur für Print und Digital verantwortlich und eine seiner Stellvertreterinnen ist Laura Lena Förster. 2016 wurde sie Head of Website, mittlerweile ist sie zuständig für die Kanäle, wie es heißt. Herzlich willkommen bei Medienmarken Inside.
Vielen Dank, lieber Martin, danke für die Einladung und ich freue mich sehr, heute mit dir über den Stern zu sprechen. Wenn du erlaubst, eine Anmerkung, zuständig für Kanäle. Ja. Das ist noch ein etwas altes Etikett.
Oh, dann sag.
Ich würde es eher präzisieren in, ich bin vor allen Dingen zuständig für die Bereiche Social Media, Video, für unsere Newsletter-Strategie, betreue aber auch noch, wenn man von Betreuen sprechen möchte, einige Fachressorts. Also der Kanalbegriff, okay, der stimmt schon, nur erst etwas zu kurz besprungen,
ja,
finde ich.
Okay. Die erste Frage ist für jeden Gast dieselbe, Laura. Woran erkennt man deiner Meinung nach eine starke Medienmarke?
Eine starke Medienmarke erkennt man an mehreren Kriterien. Vor allen Dingen, dass man sie überhaupt erstmal sieht, wahrnimmt, hört, mit ihr interagiert. Eine starke Medienmarke kann auf keinen Fall eine sein, die nur für eine Bubble gemacht wird, eine Blase, und die aber bei nur wenigen Menschen ankommt. Wir müssen Inhalte erzeugen, die von einer Leserinnenschaft bemerkt werden und im besten Falle auch Inhalte, mit denen sie gerne interagieren, die sie gutieren und die für Nähe stehen, für Nahbarkeit, und natürlich muss eine Medienmarke auch Vertrauen schaffen.
Ja.
Das ist etwas, ohne das wir in einem Zeitalter von Fake News, von Desinformation wirklich keine Zukunft schauen können. Wir müssen dafür sorgen, dass die Inhalte, die wir erstellen, und damit meine ich über alle Plattformen und egal in welcher Mediengattung, die müssen handwerklich nach wie vor sauber, solide sein, gut durchrecherchiert, und wir müssen diese Währung Trust noch viel mehr ausspielen, gepaart mit der Eigenschaft Nahbarkeit. Und am Ende sollte im Idealfall etwas stehen, dass die Leserinnen und Leser wissen, wenn die Stern-Redaktion etwas erstellt hat, dann steht das für ein Versprechen, das wir auch einhalten.
Du sprichst von Leserinnen und Lesern, aber das wird im Laufe des Gesprächs sicherlich auch nochmal deutlich. Es geht mittlerweile eben auch um Zuschauerinnen und Zuschauer, ne? Weil Videos eine große
Absolut.
Rolle spielen. Ne? Bis vor 2-3 Jahrzehnten, ich habe es erwähnt, war der Stern ähnlich politisch wie der Spiegel. Was ist denn heute der Markenkern? Was würdest du sagen?
Der Stern muss immer noch politisch relevant sein und ist es in unseren Augen auch nach wie vor. Wir setzen immer wieder auf große politische, gesellschaftspolitische Themen. Wir haben unser Politikressort in Berlin verstärkt und nach wie vor ist, das sieht man ja auch an den Zitate-Rankings, einfach politische Berichterstattung für uns als ja auch demokratieerhaltendes Medium extrem wichtig. Wir stehen für Politikberichterstattung, die auf keinen Fall belehrend ist, die nahbar ist, die Welt erklärt. Wir wollen aber auch weiterhin investigative Recherche möglich machen und tun das ja auch, wie wir in jüngster Zeit wieder gezeigt haben, an beispielsweise der Femizide-Berichterstattung. Wir wollen nach wie vor, und dafür steht der Stern ja auch seit jeher, emotional erzählen. Wir wollen Menschen, Geschichten über Menschen groß machen, also das Kleine im Großen erzählen. Wir wollen auch ein Stück weit immer wieder Eskapismus, Unterhaltung bieten. Auch das hat der Stern schon seit jeher gemacht. Und ja, letztlich wollen wir versuchen, Relevanz auch so zu definieren, dass auch unsere Inhalte wirklich dann auf Rückmeldungen stoßen. Und das über alle Themenbereiche, die das Leben grundsätzlich so bietet. Mhm. Ich glaube, den Verbraucherpart habe ich jetzt noch vergessen. Aber über Ratgeber könnten wir natürlich auch noch sehr lange sprechen.
Ja,
über Ratgeber-
das stimmt. Stücke. Aber kann man trotzdem insgesamt, auch wenn du betonst, dass das Politische nicht irrelevant geworden ist, es auf die Formel bringen, dass ihr tendenziell so ein bisschen weggeht von der Tagesaktualität?
Nein, also ich würde sagen eher im Gegenteil, Martin. Ich glaube, dass kein Medium mehr, vor allen Dingen nicht in unserem Bereich, also als Nachrichtenmagazin, als das wir uns verstehen, ohne Tagesaktualität noch auskommt. Wir müssen sehr, sehr genau hinspüren, schauen, welche Themen werden denn diskutiert und wirklich auch alle Kanäle als Seismograph nutzen, um herauszufinden, was brennt denn Menschen in Deutschland oder global unter den Nägeln? Wo werden Stimmungen erzeugt? Wo gibt es welche Bedürfnisse, Trends? Hm. Und das ist für mich auch alles Teil einer tagesaktuellen Berichterstattung. Was wir dann mit diesen Beobachtungen machen, also in welches Gefäß wir sie gießen, wie wir sie distribuieren, in welcher Darstellungsform, das ist dann nochmal der zweite Schritt. Aber in jedem Fall müssen wir am Puls der Zeit arbeiten.
Und von wegen Zeit, die Menschen haben, zumindest empfinden sie das so, immer weniger Zeit, Dinge zu konsumieren oder zu rezipieren, was eben auch am unglaublichen Angebot liegt. Mhm. Da ist so etwas wie der 5-Minuten-Talk sicherlich was Cleveres, den ihr habt. Ich erinnere mich noch an die 5-Minuten-Terrine von Maggi. Der Stern hat den 5-Minuten-Talk. Also in so einer Zeit, in der die Menschen eben das Gefühl haben, es fehlt eigentlich total an Zeit, ich brauche was Kompaktes. Eine clevere Vorgehensweise.
Ja, vielen Dank. Finden wir auch. Ich glaube, was dahinter steckt, ist eine Erkenntnis, die sehr, sehr wichtig ist und die wir auch noch viel mehr ausbauen müssen und auch wollen und werden. Nämlich sich zu überlegen, in welcher Bedürfnissituation befindet sich denn jetzt unsere Leserinnenschaft? Also welche User-Needs wollen wir denn gerade erfüllen? Wollen wir jemanden abholen, der sich gerade auf dem Weg zur Arbeit befindet, in einer S-Bahn beispielsweise? Wahrscheinlich sind dann Konzentration und Ruhe nicht so gegeben für ein Stück, was wir jetzt im Heft auf 2 Doppelseiten oder 4 Doppelseiten hinlegen würden. Das heißt, wir müssen uns viel mehr in die Nutzungssituation unserer Leserinnenschaft hineinversetzen und gleichzeitig mit Tageszeiten spielen, Hypothesen aufstellen. Okay, abends hat man vielleicht etwas mehr Zeit. Ja, welche Struktur passt denn einfach besser in genau so eine Nutzungssituation? Und der 5-Minuten-Talk ist eben ein Beispiel für Menschen starten in den Tag zur Arbeit und wollen grundsätzlich abgeholt werden über wichtige politische Themen. Und das ist eine schöne Darreichung, die jeder überall mit hinnehmen kann. Oder sich dann auch entscheiden kann, ich mache eine kurze Pause. Zwischendurch höre ich mir das an und dann gehe ich wieder zurück in eine andere Situation.
Hm. Du hast an anderer Stelle mal von der typischen Stern-Handschrift gesprochen. Wie würdest du die definieren?
Die typische Stern-Handschrift ist auf jeden Fall eine, die sich immer auf Augenhöhe befindet. Ich spreche jetzt immer nur von Leserinnen und Lesern, aber du hast es ja eben schon selbst gesagt, damit meine ich natürlich auch Userinnen und User, also generell unser Publikum. Das heißt, wir wollen in unserer Berichterstattung unbedingt verständlich sein. Wir wollen nahbar sein. Wir wollen viele Facetten der Welt abbilden und grundsätzlich schließen wir keinen Themenbereich aus. Also wir sagen nicht per se, wir haben die und die Kategorien, die und die Liste von Themen, denen wir uns auf keinen Fall nähern, sondern wir diskutieren dann darüber, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, wie gehen wir ein Thema an? Also ist es dann eher dann ein Zugang auf der Metaebene? Suchen wir eine Expertin, einen Experten, um uns dieses Thema erklären zu lassen? Gehen wir mit einem Haltungsbeitrag rein? Also das ist für uns immer ein ganz, ganz großer Teil der Diskussion, wie bearbeiten wir ein Thema.
Mhm. Aber du hast es eben schon angedeutet, die Journalistinnen und Journalisten bei euch im Hause Stern wollen zumindest nicht belehren. Wir haben es aktuell ja oftmals damit zu tun, das hat Gabor Steingart in der Folge mit ihm hier bei uns in Medienmarken Inside auch gesagt, dass viele Journalisten heutzutage auf Aktivisten umgeschult haben. Ist das etwas, dieses Missionarische, was ihr auch wirklich bewusst versucht zu vermeiden?
Unbedingt, unbedingt. Wir geben Anregungen und Impulse, aber auf keinen Fall sind wir dogmatisch, unserer Leserschaft ein Weltbild aufzustülpen. Das finde ich fatal. Und letztlich, die Welt ist komplex. Die Welt ist, hat viele Grautöne und genau diese Grautöne müssen wir, so schwierig sie sind, auch abzubilden, die müssen wir immer wieder betonen. Und was wir unbedingt auch zulassen, sind auch konträre Meinungen. Also dafür stehen wir auch, vielleicht noch ein Teil der Sternhandschrift. Wir bringen immer wieder Pro- und Kontra-Beiträge und am Ende wollen wir unserem Publikum eigentlich, so wie es guter Journalismus ja seit jeher tun sollte, helfen, sich ein Bild zu machen. Meinungsbildung im besten Sinne zu bieten, Orientierung, Halt in einer Welt, in der es ja wirklich nicht an Informationen mangelt.
Wonach entscheidet denn die Redaktion, ob ein Thema Print, digital oder eben dann Video ist?
Das ist eine gute Frage und die kann ich, glaube ich, relativ einfach beantworten. Denn bei uns steht am Anfang immer das Thema, immer der Inhalt. Das heißt, wir gehen überhaupt nicht mehr so vor und das finde ich sehr, sehr, sehr richtig. Wir schauen uns ein Thema an, von dem wir aus bestimmten Gründen überzeugt sind. Und dann im zweiten Schritt, wie können wir es denn wo ausspielen? Bei uns gibt es kein Print first, kein Digital first, kein Video first, kein Nothing first. Für uns gibt es immer eine Parallelität im Sinne der bestmöglichen Orchestrierung. Wir haben einen Inhalt, den wollen wir veröffentlichen und dann überlegen wir uns wirklich einen Orchestrierungsplan. Alles klar. Auf TikTok haben wir die und die Zielgruppe. Die können wir am besten Fall über den und den Zugang, die Darstellungsform mit der Hook erreichen. Mhm. Instagram, ja, älteres Publikum braucht dann vielleicht eher, oder es wird dann eher getriggert durch den und den Aspekt. Und so praktisch filetieren wir unseren Inhalt und planen ihn passgenau für unsere Ausspielwege.
Ich habe die ungeheure Zahl von 1,25 Millionen Exemplaren an Magazinen aus 1995 erwähnt. Davon kann ja heutzutage keine Rede mehr sein, aber da ist der Stern natürlich auch nicht alleine mit dieser Entwicklung. Muss man 2026 sagen, dass Video wichtiger ist als Print?
Das würde ich niemals so einfach beantworten, weil es kommt immer darauf an, wen man erreichen möchte und nach welchen Kategorien man wichtig betrachtet. Ich würde auch niemals so weit gehen zu sagen, Print ist nur für eine alte Zielgruppe und TikTok, obgleich natürlich die Mehrheit der Menschen junge Menschen sind, Gen Z, Gen Alpha. Das so pauschal zu sagen, ich glaube, das ist falsch, weil sich nun mal auch immer wieder Nutzungsverhalten ändern. Und weil es auch immer einfach, es gibt nun mal Trends, ne? Who knows, ob nicht Prinz nochmal eine Renaissance erlebt für eine ganz spitze Zielgruppe und keine Ahnung, wie alt die dann ist. Und ich finde, deshalb müssen wir alle Entwicklungen auf allen Kanälen sehr, sehr, sehr genau betrachten und passgenau bedienen. Diese Gleichzeitigkeit ist herausfordernd, aber ich finde, sie macht auch den Reiz unseres Jobs aus.
Ja, absolut. Also nicht nur die Welt ist komplex, sondern auch der Job wird immer komplexer, kann man sagen.
Ja, aber auch spannender.
Ja. Fakt ist, dass es dem Stern mittlerweile eben auch, denn man muss ja Geld verdienen, darum geht, dass die Menschen Abos abschließen. Mhm. Welche Plattformen würdest du denn sagen, Laura, sind am ehesten geeignet oder welche Plattform ist am idealsten, um Abos zu generieren?
Auch da, it depends. Wen möchte ich denn erreichen? Wertvoller Traffic ist natürlich immer der über die Homebase verläuft, also praktisch der Direct Traffic über die App oder über die Homepage. Das ist natürlich immer sehr, sehr wertvoller Traffic für jede Medienmarke. Aber natürlich ist Traffic auch wertvoll, wenn er sich an Zielgruppen richtet, die wir bislang noch nicht so erreicht haben, also nachwachsende Zielgruppen. Und insofern müssen wir schon genau beobachten, und das sehen wir vor allen Dingen bei Instagram, dass ein Kanal, auf dem wir organisch in den letzten Jahren wirklich stark gewachsen sind, immer mehr Menschen sich auch an unsere Marke gebunden fühlen, interagieren. Das können wir ja ganz klar an den Werten ablesen. Und dann auch, trotz der ja wirklich herausfordernden User-Journey, die Instagram bietet, in unser Abo konvertieren. Am Ende ist das unsere Benchmark. Dafür stehen wir ein. Wir wollen Digital-Abos verkaufen. Und wir wollen dann Menschen von unserem Produkt natürlich so sehr begeistern und an den Stern binden, dass sie dann auch Abonnentinnen und Abonnenten bleiben. Und bei einigen, und das sehen wir auch, haben wir gerade im letzten Jahr wirklich gemerkt, ist gerade auch die Darstellung vom Video einfach ein Format, das sie sehr, sehr abholt und in unser journalistisches Portfolio zieht und auch hält.
Ja, von wegen Video, eine Serie über Väter war ganz anders als die über Mütter, geradezu ein Flop. Wie erklärst du dir das?
Unsere Mütterserie ist wahnsinnig erfolgreich angelaufen vor einem Jahr und wir setzen sie ja auch immer weiter fort. Und letztes Jahr haben wir gedacht, die Mütter bedienen ganz bestimmte Bedürfnisse und vielleicht schaffen es die Väter auch. Ganz ehrlich, ich war nicht so ganz überzeugt. Ich hatte schon meine Zweifel, habe mich dann mit meiner Videochefin beraten. Ach komm, wir machen einen Testcase und ich finde, das ist auch immer richtig zu testen. Wir haben dann 3 Folgen oder waren es 4 gedreht, veröffentlicht und haben dann an den Werten gesehen, nein, die waren es dann offenbar nicht. Und das ist auch total okay. Wir müssen auch ausprobieren. Der Produktionsaufwand hielt sich in Grenzen. Das heißt, es war für uns also auch businessmäßig total abbildbar. Und ja, dann muss man sich auch schnell lösen. Man stellt Thesen auf, dann funktioniert es oder nicht. Und dann muss man sich auch ganz schnell wieder trennen.
Der Stern ist mittlerweile unter dem RTL-Dach beziehungsweise Bertelsmann-Dach seit 2021. Skona und Jahr, Teil des Konzerns. Welche Vorteile bringt das für die Marke Stern mit sich?
Ein Riesenvorteil ist natürlich, dass wir Zugriff haben auf die komplette Infrastruktur eines Fernsehsenders, des größten Privatsenders in Deutschland, was für uns natürlich fantastisch ist, gerade im Videobereich. Das heißt, wir können uns mit den Kolleginnen und Kollegen in Köln und in Berlin austauschen, natürlich über die Videoproduktion. Wir können Schnittkapazitäten nutzen. Wir haben einen Wissenstransfer in der Produktion. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist, und da haben wir ja auch schon etliche Investigativprojekte gemeinsam gelauncht. Wir können Themen nochmal ganz anders abbilden über verschiedene Kanäle. Und wir haben natürlich die Chance, wirklich Themen deutschlandweit noch größer und breiter und vielseitiger zu setzen, als wir jetzt es allein als Stern könnten. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll für uns.
Ich habe auch neulich auf RTL abends, ich glaube, es war mal wieder bei Wer wird Millionär, einen TV-Werbespot gesehen für die Stern-Podcasts. Auch das geht dadurch natürlich einfacher.
Sieh an, schön. Du hast danach hoffentlich sofort dir einen Podcast angehört.
Ich möchte dich jetzt nicht belügen.
Okay, dann kommt das noch.
Ja, aber eine weitere Synergie sozusagen habe ich in meiner Funktion als Nachrichtenredakteur wahrgenommen, nämlich, dass eine Agentur kam zum befristeten Tempolimit und einer Umfrage, wo es dann eben hieß, eine neue Forsa-Umfrage sei gemacht worden im Auftrag von Stern und RTL. Also auch
richtig.
Name-Dropping auch in diesem Kontext.
Ganz genau. Und damit gehen wir auch komplett transparent um. Das wirst du immer wieder sehen. Also wenn wir in Kooperation Themen angehen, Umfragen oder auch wirklich große Investigativprojekte, dann ist es natürlich auch als solches gebrandet. Klar, warum auch nicht?
Wie ist es denn eigentlich mit Stern TV? Gibt es da irgendwie eine Verbindung? Oder sind das zwei völlig separat laufende Gleise?
Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind in einem sehr, sehr regen und regelmäßigen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen von Stern TV. Wir setzen gemeinsame Themen. Wir haben ja beispielsweise auch das TV-Quadrell vor der letzten Bundestagswahl gemeinsam sozusagen präsentiert. Wir haben während der Sendung damals ein Live-Fact-Checking auf stern.de angeboten, sodass dann die Zuschauerinnen und Zuschauer auf unserer Seite genau nachlesen konnten, stimmt das denn jetzt eigentlich, was die Kandidaten und Kandidaten dort sagen? Und das war so ein Höhepunkt unserer Zusammenarbeit. Das war einfach etwas sehr, sehr Besonderes und auch sehr Erfolgreiches. Und da können wir uns absolut vorstellen, ähnliche Projekte wieder anzubieten. Und es muss nicht immer so gleich so groß sein, aber einfach noch mehr in den Austausch zu kommen über Themen, letztlich Agenda-Setting. Genau das wollen wir machen.
dass irgendwann aus dem Stern irgendwie die Brand RTL-Nachrichten und Reportagen wird, die Sorge besteht nicht.
Nein, überhaupt nicht. Nein. Dafür haben wir dann doch noch zu sehr einen eigenen Markenkern, den wir auch wirklich sehr hochhalten und RTL auch genau diesen Weg befürwortet. Ja, den Sternweg, unsere publizistische DNA auch weiterhin genauso hegen und pflegen möchte. Das befürchte ich überhaupt nicht.
Geo ist auch ursprünglich aus der Stern-Redaktion entwickelt worden. Das habe ich im Vorfeld unserer Verabredung gelesen, wusste ich nicht. Man kann auf der Stern-Homepage auch zu Geo wechseln, ebenso zu Kapital. Befruchten sich die Marken gegenseitig? Wie nimmst du das wahr?
Ja, unbedingt. Wir verstehen uns ja mittlerweile als sogenannte Stern-Plus-Familie. Also wir sind der Stern und es gibt aber sozusagen das Dach, dem Gregor-Peter Schmitz als Chefredakteur aller Marken vorsitzt, das vorsieht, dass wir uns sehr, sehr eng austauschen über Inhalte, schauen, wie können Leserinnen und Leser, die sich meinetwegen für einen Inhalt, den Geo erstellt hat, noch für weitere Inhalte aus dem Sternarchiv interessieren. Also wir versuchen da sehr stark Verknüpfungen herzustellen in Themenwelten. Wir konferieren auch gemeinsam. Also das ist sehr, sehr, sehr befruchtend. Gleichwohl die Marken immer noch in sich natürlich einen eigenen starken Markenkern haben, der auch extrem wichtig ist für die Bindung an das Produkt. Mhm. Und dieser Markenkern, der wird auf keinen Fall auch verwässert werden, sondern es geht eher darum, sich einfach nochmal bestmöglich auszutauschen und den Leserinnen und Lesern andere Wege in die jeweiligen Produkte zu bieten.
Laura, das ZDF ist mit einem Fake-Video im Heute-Journal ziemlich auf die Nase gefallen. Wie garantiert ihr beim Stern der Marke mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern im Gepäck, dass so etwas nicht passiert?
Die ehrliche Antwort ist, und ich hoffe, jeder würde sie dir geben, niemand kann das garantieren. Wir können uns alle nur bestmöglich aufstellen. Wir können eine Infrastruktur errichten. Wir können verschiedene Kontrollmechanismen etablieren. Und ich finde, das muss man der Fairness halber auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen des ZDF einfach auch sagen. 100% Garantie, das zu vermeiden, gibt es nicht. Trotzdem müssen wir alles tun. Und das heißt eben genau diesen Gegencheck zu machen. Und im Zweifel müssen wir uns vor allen Dingen gegen eine Veröffentlichung entscheiden. Lieber einmal zu viel etwas zurückzuhalten, weil man sich nicht sicher ist, als zu wenig. Und
tun sich Redaktionen schwer mit, ne? Weil man möchte gerne raus und man möchte Erster sein, ne?
Nee, finde ich gar nicht. Finde ich überhaupt nicht. Weil ganz am Anfang haben wir ja auch über Trust gesprochen. Und Trust, Vertrauen, letztlich die seriöse Prüfung unserer Informationen. Dafür stehen wir doch mehr denn je als Journalisten und Journalisten. Und wenn der Preis in Anführungsstrichen ist, dass wir später rauskommen, dann ist es das wert. Weil Trust ist langfristig in meinen Augen eine der Währungen überhaupt und eine Währung, die Geschwindigkeit schlägt. Weil, wenn ich das noch ergänzen darf, am Ende die Nachricht, die Push, die Eilmeldung, die wird doch ohnehin an die Leute kommen. Also niemand kann ja mehr sagen bei den Großereignissen, oh, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Das Bedürfnis nach Einordnung, nach Haltung, nach Erklärung, nach Analyse, also ganz runtergebrochen auf, was sagt mir das denn überhaupt? Oder noch mehr, stimmt das denn überhaupt? Das ist in meinen Augen noch viel, viel wichtiger. Und genau an diesem Punkt müssen sich Redaktionen viel mehr engagieren. Und ja, dann kann es auch mal länger dauern. Aber dafür stimmt es dann.
Nimmst du dennoch hin und wieder so ein Tauziehen wahr zwischen der journalistischen Idealvorstellung und der ökonomischen Notwendigkeit?
Ja, natürlich ist es ein Ring, aber ich sehe das eher im positiven Sinne von, was wollen wir? Wir wollen, dass unser Business Case funktioniert, dass wir Digitalabos an Menschen bringen. Im besten Falle schaffen wir das ja mit Inhalten, die auch unseren Kriterien entsprechen. Und ich finde das in Diskussionen teilweise ein bisschen zu kurz gesprungen, weil wir können ja alle nur die Welt verändern, und dafür treten ja auch Journalistinnen und Journalisten an, wenn unsere Inhalte überhaupt mal gesehen und gelesen werden, wenn sie überhaupt jemand zur Kenntnis nimmt. Und letztlich, großer Journalismus ist ja auch ein Journalismus, der Resonanz erzeugt. Und in Business-Sprache heißt ja Resonanz erzeugen auch, ich erzeuge Reichweite, ich verkaufe Digitalabos oder noch andere Dinge. Ich verbreite meine Inhalte auf Events, whatever. Also die ganze Palette an Dingen, die man machen kann, die halt auf das Geschäft einzahlen. Und deshalb steht es für mich in letzter Konsequenz nicht unbedingt in einem Widerspruch.
Ziel ist, bis Ende dieses Jahres, Ende 2026, möglichst 100.000 Digitalabonnenten zu haben für Stern Plus. Seid ihr da so weit im Plan? Ist das noch realistisch?
Wir sind auf Kurs.
Das klingt gut. Das klingt gut. Knapp und gut und optimistisch.
Ja.
Laura, zum Schluss.
Unbedingt.
Ja, zum Schluss geht es bei uns immer um die eigene mediale Sozialisation. Welche Medienmarke fällt dir spontan ein, wenn du an deine Kindheit denkst?
Ich bin als Kind sehr privilegiert aufgewachsen mit sehr vielen Medien um mich herum. Meine Eltern haben nahezu alles gelesen, und zwar von Zeit, Spiegel, Stern, auch hin zu Geo, zu Art. Also ich bin sehr früh in den Genuss bekommen, verschiedene Medien auswählen zu können. Und ich habe dann direkt nach dem Abitur volontiert bei einer Regionalzeitung. Beziehungsweise ich habe ein Praktikum gemacht bei einer Regionalzeitung direkt nach meinem Abitur. Und ich war sofort geflasht. Ich habe gedacht, jetzt zum ersten Mal verstehe ich die Welt wirklich. Ich verstehe, was Menschen beschäftigt. Ich verstehe überhaupt mal unsere Infrastrukturen überhaupt. Wie ist denn eigentlich so eine Gemeinde organisiert, was braucht es? Und das waren alles Themen, die irgendwie mir vorher so in der Schule nicht vermittelt wurden. Und ich bin immer noch ein großer Fan des Regionaljournalismus. Habe dann viel für Tageszeitung gearbeitet und dann irgendwann gedacht, die Zukunft ist für mich digital und ich muss unbedingt Kompetenzen im Digitaljournalismus erlangen und habe dann vor allen Dingen den Weg eingeschlagen und bis heute nicht bereut.
Ja, das ist gut. Noch einmal zurück, der Blick in die Kindheit. Gab es damals eine Lieblingsmoderatorin oder einen Lieblingsmoderator?
Warte, da muss ich kurz nachdenken. Ad hoc fällt mir niemand ein.
Nur gelesen?
Kann ich dir tatsächlich
kein
nicht
Fernsehen
sagen.
Geguckt?
Doch, habe ich auch. Als ich klein war, gab es ja noch gar kein Privatfernsehen. Nee, tatsächlich habe ich mich nie so an Moderatorinnen und Moderatoren irgendwie wie aufgehalten, beziehungsweise haben sie mich nicht so geflasht. Aber, oh, jetzt, ja, natürlich, als Viva auf den Markt kam, mit all den Gesichtern, die man teilweise auch heute noch kennt. Ja,
Stefan
da
Raab,
war ich schon.
Heike Mackert und Co.
Da war ich schon, das war komplett neu. Es war eine andere Art der Moderation. Es waren andere Gesichter. Insgesamt war alles jung und fancy und cool und aufregend. Da bin ich echt, natürlich bin ich ja hängen geblieben. Bei MTV auch.
Was sind deine Top 3 Medienmarken im Moment? Und die eigenen sind natürlich ausgenommen. Top 3.
Die eigenen sind ausgenommen. Ich schaue mir vor allen Dingen an, wie Medienmarken Kanäle bespielen, die nicht unbedingt ihre eigene Kerndomain sind. Also ich gucke, wie agiert denn eine Marke auf YouTube? Wie präsentiert sie sich da? Wie nutzt sie Instagram für sich und ihr Markenversprechen oder bei TikTok? Und da habe ich ganz, ganz unterschiedliche Favoriten. Das ist eigentlich das, was mich vorrangig antreibt, weil ich mich versuche hineinzuversetzen, auch in ein Nutzungsverhältnis, das auch nicht immer sich an Marken orientiert. Also ich schaue mir zum Beispiel sehr, sehr genau an, auch wie arbeiten denn Creator mit Informationen? Was können wir von Creatorinnen und Creatern lernen über Informationsgewinnung? Und das finde ich im Moment teilweise noch spannender als das, was jetzt unsere direkten Mitbewerber machen.
Ich kriege also keine Markennamen, keine Fremden aus deinem Munde.
Ja, kann man immer, aber es ist ja ein bisschen lame, die New York Times nennen. Ich finde, also das ist ja aber, finde ich, eigentlich eher eine recht langweilige Antwort, aber ich finde, was die New York Times macht in ihrer Userführung durch das Produkt, in den vielfältigen Geschäftsmodellen, ob jetzt Wirecutter oder den Watchriegel, den Vertical Video Feed, dann natürlich also die Inhalte, die Themenauswahl, die Tonalität, das Gesamtpaket ist natürlich schon wirklich fantastisch. Mhm. Und ich finde einfach diese Breite, die New York Times bietet in ihrem Portfolio an Geschäftsquellen, aber andererseits auch an Ideen, Inhalte zu vermitteln, finde ich schon herausragend.
Von der Print-Ikone zum Paid-Content im Netz. Das war Medienmarken in Zeit, heute mit Laura-Lena Förster, der stellvertretenden Chefredakteurin des Stern, unter anderem verantwortlich für Video und Social Media. Danke für das Wertvollste, dass du neben deiner Gesundheit hast, deine Zeit, Laura.
Sehr gerne, Martin. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Grüße gehen raus an alle, die uns hören. Erzählt es gerne anderen, wenn es euch gefallen hat. Ich bin Martin Busch. Bis bald.
Tschüss.
Medienmarken Inside, ein Podcast von Martin Busch und Brandmeier Markenberatung.